SWR 2 aktuell.
Im Studio Gerhard Leitner. Einen schönen guten Abend. Und darum geht's in der kommenden halben Stunde. Die Ampelkoalition legt los, obwohl sie noch nicht an der Regierung ist. Es geht um die weitere Corona-Politik. Wie will Baden-Württemberg den nächsten Haushalt finanzieren, trotz Corona-Loch und Schuldenbremse? Das frage ich im SWR-Tagesgespräch den baden-württembergischen Finanzminister Bayers von den Grünen. Und der Justizstreit zwischen der EU und Polen spitzt sich dramatisch zu. Der EuGH hat jetzt ein millionenschweres Zwangsgeld gegen Polen verhängt. In einem Monat gehen die Maßnahmen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite zu Ende. Am 25. November enden die weitgehenden Corona-Einschränkungen. Und das bei gleichzeitig wieder deutlich steigenden Corona-Infektionen. Aber die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP machen bereits Nägel mit Köpfen. Noch bevor die Koalitionsverhandlungen mit 22 Arbeitsgruppen heute losgingen, haben die Parteien eine gemeinsame Corona-Vereinbarung vorgestellt. Aus Berlin, Nina Amin.
SPD, Grüne und FDP wollen eine neue rechtliche Basis für Corona-Maßnahmen schaffen. Die derzeit geltende epidemische Lage mit weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten von Bund und Ländern wollen sie nächsten Monat auslaufen lassen.
Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Darum werden wir auch den möglichen Zugriff auf entsprechende Anordnungen, die jetzt noch im Gesetz sich befinden, auch streichen. Der 25. November, das sage ich auch, wird aber kein Freedom Day sein.
Meint Dirk Wiese von der SPD. Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus halten die drei Ampelparteien nach wie vor für wichtig. Sie schlagen Übergangsregelungen vor. Maskenpflicht, Kontaktdatenerfassung, Zugangsregeln für Getestete, Geimpfte und Genesene, das alles können die Länder bei Bedarf noch anordnen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt betont:
Wir legen den Bundesländern den Instrumentenkasten auf den Tisch, sodass sie je nach Infektionsgeschehen auch handeln können. Was wir nicht wollen, ist, dass der Rechtsstaat in Gefahr gerät. Und deswegen sagen wir, diese besondere Tiefe der Eingriffsrechte, die wollen wir nicht mehr gewährleisten. Und deswegen die Streichung im Infektionsschutzgesetz und auf der anderen Seite das Bereitstellen von bestimmten Regelungen.
Aber auch das nicht mit offenem Ende, wie bei der alten Regelung, sondern es gibt ein absolutes Ende aller Maßnahmen. Und alle Maßnahmen enden spätestens mit dem Frühlingsbeginn am 20. März. 2022,
sagt Marco Buschmann, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion. Bis zum Frühlingsanfang wollen die drei Ampelparteien soziale Maßnahmen wie den vereinfachten Zugang zur Grundsicherung oder die Sonderregelungen zum Kinderkrankentagegeld weiterlaufen lassen. Die Pflicht zum Homeoffice soll allerdings mit dem Ende der Pandemienotlage im November enden. Das sei angesichts der Impfmöglichkeiten und der Impfquote nicht mehr nötig. Die Pläne von SPD, Grüne und FDP sieht der noch geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun von der CDU kritisch. Ihm fehle der aktuelle Blick auf die wieder angespanntere Corona-Lage.
Und da rede ich nicht über die Neuinfektionen, sondern auch über die Hospitalisierungsrate, die ja ein Indikator dafür ist, dass es auch wieder mehr schwere Fälle im Herbst und Winter gibt. Und das ist, glaube ich, heute auch nicht erfolgt, dass die Ampelkoalition mal sagt, wie wollen wir eigentlich Herbst und Winter bewältigen.
Die von den Ampelparteien gewünschten Änderungen des Maßnahmenkatalogs werde die alte Regierung aber unterstützen. Den Beschluss über die heute vorgelegten Pläne trifft der Bundestag. SPD, Grüne und FDP kündigten an, einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten.
Nach dem Auslaufen der sogenannten epidemischen Lage sollen bis Ende März Übergangsregeln gelten. Aus Berlin war das Nina Amin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat heute die Konjunkturprognose der Bundesregierung für das kommende Jahr vorgestellt. Die Regierung rechnet damit, dass sich die deutsche Wirtschaft etwas langsamer von der Corona-Krise erholen wird und hat die Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 2,6% gesenkt. Man gehe aber von einem kräftigen Wachstum von über 4% ab Anfang kommenden Jahres aus, so Bundeswirtschaftsminister Altmaier.
Der Aufschwung läuft auch. Die Substanz der deutschen Volkswirtschaft ist intakt. Die Nachfrage ist groß. Allerdings ist die Kurve etwas flacher geworden. Wir erleben, dass Lieferengpässe und hohe Energiepreise gleichermaßen die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit dämpfen.
Soweit Wirtschaftsminister Altmaier. Wir bleiben beim Thema Finanzen und blicken nach Baden-Württemberg. Dort war heute Premiere im Stuttgarter Landtag, und zwar für den grünen Finanzminister Daniel Bayers, der dort seine erste Haushaltsrede hielt zum Beginn der Beratungen über den Etatentwurf 2022. Danach soll der Haushalt für das kommende Jahr ein Gesamtvolumen von knapp 56 Milliarden Euro haben. Trotz einer Deckungslücke von 3,6 Milliarden wegen der Corona-Hilfsmaßnahmen will die Landesregierung keine neuen Schulden machen. Dazu nun das SWR-Tagesgespräch mit dem Finanzminister. Herr Bayers, wir haben eben den Bundeswirtschaftsminister gehört. Wie entspannt sehen Sie denn auf das Jahr 2022?
Ja, zunächst einmal gucken wir dahingehend optimistisch nach vorne, weil wir hoffentlich das Härteste in dieser Pandemie hinter uns gelassen haben. Das war ja ein tiefer Einschnitt für die Gesellschaft, aber auch eben ein tiefer Einschnitt für den Landeshaushalt. Insofern schaue ich vor allem gespannt auf Mitte November. Da bekommen wir die Steuerschätzung, und das ist für uns immer eine wichtige Prognose, wo die Steuereinnahmen des Landes sich hinentwickeln. Deswegen gucke ich optimistisch nach vorne. Ich will aber auch sagen, dass es ein paar negative Signale aus dem konjunkturellen Umfeld gibt. Da geht es beispielsweise um den Mangel in der Chipindustrie. Die steigenden Rohstoffpreise schlagen aufs Gemüt. Die Auftragsbücher sind voll, aber man kann auch nicht liefern. Und deswegen bleibe ich vorsichtig optimistisch. Wir müssen uns einfach anschauen, was uns die Steuerexperten in zwei Wochen dann da genau sagen.
Corona hat ja alles durcheinander gewirbelt. Dazu kommt die Erkenntnis, dass der Klimaschutz richtig Geld kosten wird. Wie wollen Sie das stemmen, ohne neue Schulden aufzunehmen?
Wir haben angesichts der wenigen Spielräume, die wir in diesem Haushalt haben, trotzdem einen Schwerpunkt beim Thema Klimaschutz gesetzt. Über 50 Millionen nehmen wir zusätzlich zu dem, was wir ja schon im Bereich Klimaschutz machen, noch in die Hand. Aber ein anderer Teil der Antwort ist auch, das kann der Staat alles alleine gar nicht stemmen. Natürlich haben wir eine besondere Verantwortung, gerade im Bereich der Infrastruktur oder um zum Beispiel unsere eigene Verwaltung bis 2030 klimaneutral zu machen. Wir brauchen aber vor allem auch privates Kapital von den Unternehmen, von den Bürgerinnen und Bürgern, die an dieser Energiewende und bei der ökologischen Transformation mithelfen. Wir haben gerade gestern im Kabinett die Taskforce Windenergie beschlossen, die dafür sorgen soll, dass einfach die Planungszeiträume beschleunigt und entbürokratisiert werden, damit Investoren schneller Windräder bauen können. Ich selbst werde in den nächsten Wochen auch in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen dabei sein. Die Schuldenbremse gilt. Es sind auch Steuererhöhungen ausgeschlossen. Also muss man andere Wege finden, auch Geld für diese großen Herausforderungen zu bewegen. Und da sind öffentliche Investitionsgesellschaften wie die KfW, also die Staatsbank oder die Deutsche Bahn, die richtigen Instrumente, um auch gerade dort in Infrastrukturbereichen, die ja dem Klimaschutz zugutekommen, auch zu investieren.
Für Neuinvestitionen stehen im nächsten Jahr 915 Millionen Euro bereit. Davon soll unter anderem ein 365-Euro-Jahresticket bezahlt werden, mit dem sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Auszubildende im ganzen Land Bus und Bahn fahren können. War es das dann schon mit dem Mobilitätswechsel, oder schiebt die Landesregierung noch weitere Projekte in dieser Richtung an?
Naja, zunächst einmal haben wir uns in den letzten 10 Jahren, seitdem Winfried Kretschmann auch im Amt ist, konsequent um das Thema Mobilität gekümmert. Neue Mobilität in den Städten, vor allem aber auch Mobilität in ländlicheren Gebieten. Das Schülerticket, was Sie angesprochen haben, finde ich deswegen so wichtig, weil es einerseits dem Klimaschutz dient, weil es aber andererseits ja auch Familien entlastet, weil es zeigt, dass kluge Klimaschutzpolitik auch immer eine gute Sozialpolitik sein muss. Aber Sie haben selbstverständlich recht. Wir müssen auch einen Zahn zulegen im Bereich der Mobilität, schauen, wie wir das alles finanziert bekommen. Und deswegen verweise ich nochmal drauf. Wir haben uns als Regierung dahingehend verabredet, dass wir zusammen mit den Fraktionen nach der Steuerschätzung noch einmal zusammenkommen und, wenn wir Spielräume noch einmal haben sollten, auch noch mal eine Schippe obendrauf legen, um auch beispielsweise im Bereich der nachhaltigen Mobilität voranzukommen.
Herr Bayers, ein großer Batzen sind ja auch Personalkosten. 1200 neue Stellen soll es in Justiz und in Schulen und im Gesundheitsbereich geben. Das klingt gut. Das Kultusministerium hatte aber zusätzlich 250 mehr Stellen gefordert. Die wird es nicht geben. Was sagen Sie denn zur Kritik von den Bildungsgewerkschaften dazu?
Wissen Sie, ein Haushalt des Übergangs, ein Haushalt der Stabilität, so würde ich diesen Haushaltsentwurf 22 nennen, der hat das Allerwichtigste und Dringlichste abgebildet. Und es heißt aber auch im Umkehrschluss, dass andere Dinge hinten angeführt werden muss. Wir können nicht alles abbilden, auch wenn ich einzelne Projekte im Einzelfall sehr gut nachempfinden kann. Und ich habe mich mit der Kultusministerin selbstverständlich darüber ausgetauscht. Wo ist der dringlichste Bedarf? Wir haben 130 Millionen Euro bereitgestellt für Schülerinnen und Schüler, um Bildungsrückstände aufzuholen. Wir haben knapp 200 neue Lehrstellen bereitgestellt, um vor allem Schulleitungen zu entlasten und die Inklusion in der Bildung voranzutreiben. Also wir machen da einiges. Natürlich ist immer mehr wünschenswert, aber ich bitte auch jeden, der sich jetzt mit Kritik äußert, die allgemeine Finanzsituation zur Kenntnis zu nehmen. Und ich finde, da kann sich wirklich sehen lassen, das, was wir jetzt auf den Tisch gelegt haben.
Der grüne Finanzminister Bayers hat heute im baden-württembergischen Landtag seine erste Haushaltsrede gehalten. Über die Finanzpläne seines Ministeriums für das kommende Jahr habe ich vor der Sendung im SWR-Tagesgespräch mit ihm gesprochen. Wir bleiben in Baden-Württemberg. In Sachen Wahlrechtsreform tut sich etwas. Nach langen Jahren ist es soweit. Grüne, CDU und SPD in Baden-Württemberg werden die geplante Änderung des Landtagswahlrechts jetzt auf den Weg bringen. Sie sieht vor, eine Zweitstimme und eine Landesliste einzuführen. Das soll dazu beitragen, dass mehr Frauen in den Landtag gewählt werden. Außerdem sollen künftig schon 16-Jährige den Landtag mitwählen dürfen. Dazu Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz.
Wir Grüne sind fest entschlossen, das Wahlrecht zu reformieren, und zwar so schnell wie möglich. Das ist quasi die Grundprämisse für uns, für die Arbeit in den nächsten Wochen,
sagt Grünen-Fraktionschef Schwarz. Gut gemeint, aber Chance verpasst, meint Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik zur geplanten Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg.
Mehr Demokratie wagen. Davon ist über 50 Jahre nach den legendären Worten von Willy Brandt im parlamentarischen Selbstversorgungsbetrieb nicht viel übrig geblieben. 5 Jahre lang hat die CDU eine Reform des Wahlrechts in Baden-Württemberg erfolgreich verhindert. Was gestern für die CDU noch undenkbar war, trägt sie heute mit. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Eine gute Sache, um junge Menschen frühzeitig in politische Entscheidungen einzubinden und sie mitwirken zu lassen. Warum aber wagt die CDU diesen Schritt zu mehr Demokratie erst nach ihrer Wahlschlappe als noch kleinerer Juniorpartner von Grünen Ministerpräsident Kretschmann? Ein allzu durchsichtiges Manöver, um in der Regierung bleiben zu können. Doch auch Grüne und SPD agieren halbherzig, wenn sie ohne Änderung der Wahlkreise ein Zwei-Stimmen-Wahlrecht wie im Bund einführen wollen. Zu was dies führt, kann jeder im aufgeblähten Bundestag sehen. Die prozentualen Abstände zwischen einst großen und kleinen Parteien werden immer geringer. Daher gibt es immer mehr Überhang- und Ausgleichsmandate und der Bundestag wächst und wächst. Diese Gefahr droht auch dem Landtag von Baden-Württemberg. Statt 120 Abgeordnete sitzen dort inzwischen 154 Parlamentarier. Und mit dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht und 70 Wahlkreisen dürften es noch mehr werden. Um das zu verhindern, könnte man die Zahl der Wahlkreise deutlich reduzieren. 60 statt 70 schlägt die FDP vor. Warum nicht gleich 50? Weniger Wahlkreise bedeuten allerdings weniger Abgeordnete. Und darauf wollen sich die Parteien dann doch lieber nicht einlassen. Schade, Chance vertan. Weniger Selbstversorgungsmentalität wäre mehr ehrliche Politik. Doch von mehr Demokratiewagen ist heute ohnehin keine Rede mehr. Der Satz von Willy Brandt stammt aus dem Jahr 1969.
Zur Wahlrechtsreform in Baden-Württemberg, der Kommentar von Knut Bauer aus unserer Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Nach Rheinland-Pfalz. Die Enquete-Kommission des Landtags zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe hat ihre Arbeit aufgenommen. Das Gremium soll Empfehlungen für eine bessere Vorsorge und einen besseren Schutz der Menschen bei Unwetterkatastrophen erarbeiten. Ziel ist in gut 1,5 Jahren Arbeit ein Abschlussbericht. Aus Mainz berichtet Petra Wagner.
Die Hauptaufgabe der Enquete-Kommission wird es zum einen sein, herauszuarbeiten, wie es zu dieser schrecklichen Flut kommen konnte, aber auch welche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können. Konkret, was muss in Zukunft anders werden, um eine solche Katastrophe zu verhindern? Müssen Warnsysteme und der Hochwasserschutz besser werden? Sollte in Flutgebieten anders gebaut werden? Auf unter anderem solche Fragen versucht die Kommission Antworten zu finden und daraus Empfehlungen für die Politik zu erarbeiten. Das Besondere an der Enquete-Kommission ist, dass sie sich nicht nicht nur aus Politikern zusammensetzt. So gehören dem Gremium neben 11 Landtagsabgeordneten auch 6 Sachverständige, beispielsweise aus der Wissenschaft oder dem Katastrophenschutz, als ständige Mitglieder an, die von der Ampelkoalition und der CDU-Opposition im Vorfeld benannt wurden. Zudem werden in jeder Sitzung noch weitere Experten eingeladen. Die Sitzungen sind öffentlich. Bis Mitte Mai 2023 soll es einen Abschlussbericht geben. Weil das eine lange Zeitspanne ist und das öffentliche Interesse sehr groß, soll es darüber hinaus aber auch immer wieder Zwischenberichte geben.
Die Enquete-Kommission des Landtags zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe hat ihre Arbeit aufgenommen. Aus Mainz war das Petra Wagner. Vor 11 Jahren haben die Bauarbeiten für die Bahnschnelltrasse zwischen Wendlingen und Ulm begonnen. Wer gelegentlich über die A8 fährt, hat mitbekommen, wie die Bahntrasse Stück für Stück gewachsen ist. Seit heute liegen alle Gleise. Die Bahn hat bei Mühlhausen im Kreis Göppingen den sogenannten Lückenschluss gefeiert und SWR-Reporter Jürgen Klotz war dabei.
Bei Mühlhausen an der A8 liegt das planerische Herzstück der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm. Und genau hier trafen sich die Schienenbauer. Die einen, die von Wendlingen her bauten, die anderen, die aus Ulm Gleise verlegten. Olaf Drescher vom Bahnprojekt Stuttgart-Ulm.
Das ist ein ganz besonderer Moment. Die Schienen, die wir heute neu eingeweiht haben, die sind sozusagen die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Eisenbahnverkehr machen können. Und das wollen wir ja.
Bereits Ende nächsten Jahres sollen zwischen Wendlingen und Ulm Züge rollen.
Im Februar kommen die ersten Testzüge, die dann die Strecke auf Herz und Nieren prüfen, mit der dann zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 250 km pro Stunde.
ICE fahren künftig von Stuttgart über Wendlingen nach Ulm, sparen dadurch etwa 15 Minuten Fahrzeit. Zwischen Wendlingen und Ulm rollen aber auch Regionalzüge, erschließen damit eine ganz neue Region für den Regionalverkehr, sagt Berthold Fries vom Verkehrsministerium des Landes.
Durch den Bahnhalt Märklingen wird auch die Laichinger-Münzinger Alb angebunden an den Regionalverkehr, was bisher so nicht der Fall war. Und gleichzeitig, wenn wir Stuttgart 21 dann fertig haben, Platz frei wird auf der Filztalroute, haben wir dann auch im Filztal die Möglichkeiten, besseren Nahverkehr zu organisieren.
Durch die neue Strecke werden auch andere Regionalverbindungen kürzer. Die Fahrt von Ulm über Wendlingen nach Tübingen zum Beispiel. 120 Kilometer Schiene ist zwischen Wendlingen und Ulm verlegt worden. Insgesamt 15.000 Tonnen Material.
Fortschritte bei der Bahn und besserer Nahverkehr sind immer gut, vor allem fürs Klima, Stichwort CO2-Vermeidung. Und dieses Thema bestimmt zunehmend alle Bereiche des Alltags. So halten 3 von 4 Deutschen den Klimawandel und seine Folgen für die größte Herausforderung der Menschheit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Europäischen Investitionsbank, wie Stefanie Peik aus unserer Umweltredaktion berichtet.
Die Chancen für eine grüne Wende sehen viele Befragte gleichzeitig eher pessimistisch. Nicht einmal 4 von 10 glauben, dass es Deutschland gelingen wird, seinen CO2-Ausstoß bis Mitte des Jahrhunderts so zu senken, wie es das Pariser Klimaabkommen verlangt. Im Kampf gegen den Klimawandel sind die meisten Deutschen unter anderem für eine Steuer auf Produkte und Dienstleistungen, die am stärksten zur Erderwärmung beitragen. Kurzstreckenflüge sollten durch umweltfreundliche Schnellzugverbindungen ersetzt werden. Auf Flugreisen meinen mehr Befragte verzichten zu können als auf Videostreaming, Fleisch oder ein eigenes Auto. Für die 4. Klimaumfrage der Europäischen Investitionsbank wurden von Ende August bis Ende September in 30 Ländern mehr als 30.000 Menschen befragt.
Der Klimawandel sorgt aber nicht nur für Umweltkatastrophen, Hungersnöte und enorme wirtschaftliche Schäden. Er wird zunehmend auch zum Sicherheitsrisiko. Kurz vor dem Klimagipfel in Glasgow warnt das sogenannte Konsortium Ziviler Friedensdienst vor dem wachsenden Konfliktpotenzial der Klimakrise. Der Druck auf Umwelt und Ressourcen verschärfe bestehende Konflikte und bringe neue hervor, so die Vereinigung, die von 9 deutschen Friedens- und Entwicklungsorganisationen organisiert und vom Bundesfinanzministerium finanziert wird. Dr. Kira Finke ist Klima- und Außenpolitik-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Frau Finke, der Klimawandel als Gefahr für den Frieden, ist das Panikmache?
Nein, das ist keine Panikmache. Wir sehen weltweit immer schwerwiegendere Klimafolgen. Und der Klimawandel erzeugt eben Ressourcenverknappung und dadurch eben dann auch Interessenskonflikte. Und diese Interessenskonflikte können in gewaltsame Konflikte umschlagen.
Wo zeigt sich das denn ganz konkret?
Beispielsweise beobachten wir, dass in der Sahelzone die Konflikte zwischen sesshaften Bauern und nomadischen Viehhirten zunehmen. Das ist eine historische Entwicklung, die sich aber immer weiter verschärft. Und der Klimawandel spielt hier unter anderem auch eine Rolle. Und zwar geht es darum, dass durch Dürren beispielsweise Viehherden dezimiert werden und die fruchtbaren Flächen knapper werden.
Es gibt ja in der Flüchtlingsfrage eine zynische Unterscheidung zwischen Kriegsflüchtlingen und Klimaflüchtlingen. Sind die nicht genauso dann auch ernst zu nehmen, die sogenannten Klimaflüchtlinge, weil sie ja als Folge von Klimakonflikten zu uns kommen?
Menschen wandern aufgrund von der Vernichtung ihrer Lebensgrundlagen direkt oder eben auch von Konflikten, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen. Und da besteht natürlich eine Verantwortung auch der Industriestaaten, die Emissionen, die dem Klimawandel unterliegen, verursachen. Es ist allerdings so, dass Menschen, die aufgrund von Klimafolgen fliehen oder migrieren müssen und das eben vielleicht auch über internationale Grenzen hinweg, dass diese keinen anerkannten Schutzstatus gegenwärtig haben. Das unterscheidet sie.
Sollte sich das ändern?
Ja, das sollte sich unbedingt ändern, weil es hier eben die Verantwortlichkeit bei den Industriestaaten liegt, die diese Emissionen verursachen, aufgrund derer dann Menschen migrieren müssen.
Viele dieser Konflikte, Sie haben ja schon Beispiele genannt, finden weit weg, jenseits von Europa statt, zum Beispiel in Afrika. Warum sollte uns das jetzt noch mehr aus der Komfortzone holen?
Naja, in gewisser Weise rückt es schon näher. Zum einen werden natürlich auch die Klimafolgen bei uns immer schwerwiegender. Auch bei uns bestehen zumindest Interessenskonflikte. Wenn man jetzt beispielsweise an die schweren Dürren vergangener Sommer denkt, da hat man eben auch gesehen, dass die Interessen von Steuerzahlern, dem Bauernverband, der Regierung jetzt nicht komplett deckungsgleich sind. Aber hier haben wir Instrumente, die uns dabei helfen, Interessensausgleiche friedlich zu finden. So. Aber wenn die Schäden immer stärker werden, kann es auch für uns zum Problem werden. Gleichzeitig ist Deutschland als ein Staat, der eben sehr großes Emissionsverbrauch und sehr großen CO2-Fußabdruck hat, einfach auch in der Verantwortung, friedensstiftend zu handeln in Regionen, die besonders exponiert sind vom Klimawandel.
Die Konsequenz wäre ja, dass Europa oder die Länder der westlichen Welt mit weniger Energie auskommen müssten. Können Sie sich das vorstellen, diesen Verzicht?
Nicht zwingend mit weniger Energie, aber mit anders generierter Energie. Also wir versuchen ja gerade in Deutschland die Energiewende zu vollziehen, also Energie anders zu produzieren, beispielsweise durch Solar- oder Windkraft. Aber natürlich gibt es auch bestimmte Bereiche, in denen Effizienzsteigerungen möglich sind.
Also Klimawende ist auf jeden Fall unumgänglich. Jetzt werden ja politisch die Weichen neu gestellt. Was wünschen Sie sich denn in dieser Hinsicht von der neuen, möglicherweise rot-grün-gelben Regierungskoalition?
Im Klimabereich ist es ein deutlich früherer Kohleausstieg bis 2030. Und im Bereich der Friedenspolitik ist es eine sehr viel höhere Investition in präventive Maßnahmen, gerade im Bereich der zivilen Konfliktprävention.
Der Klimawandel sorgt zunehmend auch für Konflikte auf der Welt. Das Gespräch mit Kira Finke, der Klima- und Außenpolitik-Expertin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, haben wir aufgezeichnet. Der Justizstreit zwischen der EU und Polen spitzt sich zu, weil sich Polen weigert, die Disziplinarkammer des Obersten Gerichts wieder aufzulösen, hat der Europäische Gerichtshof Polen zur Zahlung eines Zwangsgeldes von täglich 1 Million Euro verurteilt. Diese Disziplinarkammer verstoße gegen europäisches Recht, weil sie Richter bestrafen und entlassen kann. Außerdem werden ihre Mitglieder vom politisch kontrollierten Landesjustizrat ernannt. Mit der umstrittenen Reform könne die Unabhängigkeit der polnischen Justiz nicht mehr gewährleistet werden, so der EuGH. Klaus Hempel aus unserer Rechtsredaktion.
Mit seiner Anordnung macht der Europäische Gerichtshof deutlich, dass er nicht bereit ist, den Umbau des Justizwesens einfach hinzunehmen und erhöht den Druck. Es ist nicht das erste Mal, dass Polen mit finanziellen Sanktionen belegt wird, weil es Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs nicht umsetzt. Bereits vor einem Monat hatte der EuGH gegen Polen ein Zwangsgeld verhängt. In diesem Fall ging es um den umstrittenen Braunkohleabbau in Turów, nahe der Grenze zu Sachsen und Tschechien. Der EuGH hatte entschieden, dass der Abbau aus umweltrechtlichen Gründen gestoppt werden muss. Polen weigerte sich. Daraufhin entschied das EU-Gericht, dass Polen täglich ein Bußgeld in Höhe von 500.000 Euro an die EU-Kommission zahlen muss. In einer ersten Stellungnahme machte die polnische Regierung deutlich, dass sie offenbar nicht gewillt ist, das neu verhängte Zwangsgeld zu zahlen. Auf Twitter erklärte der stellvertretende Justizminister, der EuGH verachte und ignoriere die polnische Verfassung und die Urteile des Verfassungsgerichts. Anfang Oktober hatte das polnische Verfassungsgericht in einer vielbeachteten Entscheidung festgestellt, dass EU-Recht in bestimmten Fällen keinen Vorrang gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht habe. Seit dieser Entscheidung hat sich der Konflikt zwischen den EU-Institutionen und Polen massiv zugespitzt. Zuletzt hatten Vertreter der EU damit gedroht, Polen den Geldhahn zuzudrehen. Sollte die Regierung in Warschau nicht einlenken, werde man die zugesagten 36 Milliarden Euro für den Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie nicht freigeben.